Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Mit Stefan Heinlein für Sie am Mikrofon. Willkommen zu dieser Sendung. Das Ergebnis aller Umfragen ist klar und eindeutig. Die große Mehrheit der Bevölkerung steht geschlossen hinter den Entscheidungen der Bundesregierung in der Corona-Krise. Dennoch, die Pandemie ist ohne Zweifel eine Nervenprobe für die Gesellschaft. Heute verkündete der Bundesgesundheitsminister einige Neuerungen der Pandemiestrategie. Mehr dazu gleich. Die Nachricht des Tages kam jedoch am späten Nachmittag und sie sorgte prompt für reichlich Aufregung. Denn nun steht fest, der russische Oppositionelle Alexei Nawalny ist zweifelsfrei mit einem Nervenkampfstoff vergiftet worden. Klaus Remme in Berlin. Erst ein gemeinsamer Auftritt der Verteidigungsministerin gemeinsam mit dem Außenminister. Dann vor rund einer halben Stunde meldete sich auch die Kanzlerin zu Wort. Was hat Angela Merkel erklärt?
Das ist nur der öffentliche Teil, den Sie da gerade beschrieben haben. Mit diesen Beratungen nach dem klaren Befund hat es schon mittags begonnen. Es gab ein Treffen der Bundeskanzlerin mit dem Vizekanzler Olaf Scholz, Heiko Maas, Horst Seehofer, Christine Lambrecht, die Justizministerin, der Verteidigungsministerin und dem Chef des Bundeskanzleramtes. Da hat man beraten, wie es jetzt weitergehen kann. Die Verteidigungsministerin eilte dann ins Auswärtige Amt. Sie sprach zuerst, verkündete dieses Ergebnis, dass eben der zweifelsfreie Nachweis da ist eines chemischen Nervenkampfstoffes der Novichok Gruppe. Und dann war es die Bundeskanzlerin, die daraus ihre Schlüsse zog.
Damit ist sicher, Alexei Nawalny ist Opfer eines Verbrechens. Er sollte zum Schweigen gebracht werden. Und ich verurteile das auch im Namen der ganzen Bundesregierung auf das Allerschärfste.
Es hat dann nicht lange gedauert, bis es zu Reaktionen kam. Der russische Botschafter wurde erneut einbestellt ins Auswärtige Amt. Man hat dann andere Stellen informiert. Die Bundestagsfraktionen sind informiert. EU-Stellen, NATO-Stellen, die Organisation für das Verbot chemischer Waffen. Die Bundeskanzlerin hat dann mit dem Bundespräsidenten gesprochen. Sie merken, das Ganze hat hier plötzlich eine völlig neue Ebene erfahren. Merkel weiter.
Wir erwarten, dass die russische Regierung sich zu diesem Vorgang erklärt. Es stellen sich jetzt sehr schwerwiegende Fragen, die nur die russische Regierung beantworten kann und beantworten muss.
Also, die Erwartungen sind klar und im Lichte dessen, was Moskau nun tun wird, so die Bundeskanzlerin, aber auch Heiko Maas, wird man dann in der EU beraten, wie verfahren wird,
Herr Heinlein. Herr Remme, dass Nawalny vergiftet wurde, das ist ja schon seit längerem bekannt. Warum hat diese Meldung, es war ein Nervenkampfstoff, jetzt diese Bedeutung, diese Dynamik für die Beziehungen zu Moskau?
Weil man einfach doch lange Zeit, und es ist ja nun doch schon einige Zeit vergangen, Alexei Nawalny ist seit dem 22. August in der Charité mit Vergiftungserscheinungen. Man hat all diese Zeit, in der sich die Vorwürfe gegen Moskau häuften und teilweise auch eindeutige Schuldzuweisungen zu hören waren, von offizieller Seite gesagt, wir haben keinerlei Beweise über die genaue Natur der Vergiftung. Dieser Novichok-Fall, und Norbert Röttgen hat es per Twitter ausgesprochen, ist bekannt. Er sagte gerade über Twitter, der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses, diesen Giftstoff kennen wir schon vom Fall Skripal, nachweislich begangen vom Geheimdienst. Wer jetzt noch an Putins Unschuld glaubt, der will es nicht wahrhaben. Das ist die Tonlage und die Richtung, in die es geht. Die Bundesregierung ist noch nicht so weit, hier den Finger auf einen Schuldigen zu zeigen in der Frage der Verursachung. Auf das dünne Eis geht man nicht, Herr Heinlein, aber wie auch schon im Fall Tiergartenmord erwartet man jetzt von Moskau nach diesen, wie es hieß, bestürzenden Informationen Kooperation. Wenn die ausbleibt, dann wird die EU, dann wird auch Berlin reagieren.
Der Botschafter ist bereits einbestellt. Das ist ein klares Signal, ein scharfes diplomatisches Zeichen. Welche Möglichkeiten hat denn jetzt die Bundesregierung, auf Moskau zu reagieren, falls man von dort keine befriedigenden Antworten bekommt?
Ich hatte den Fall Skripal erwähnt. Ich glaube, es wird jetzt sehr, sehr schnell auf die europäische Ebene gehen. Denn es ist ja nun nicht so, als wenn Alexei Nawalny in Deutschland vergiftet worden wäre. Hier braucht man eine europäische Antwort. Und ich glaube, es werden Stichworte fallen in den nächsten Tagen, die wir schon oft gehört haben. Die Sanktionsfrage wird sich möglicherweise neu stellen. Und auch, das wird der Bundesregierung möglicherweise nicht so gefallen, Projekte wie Nord Stream 2, die auf eine Kooperation mit Moskau zielen, werden von den Kritikern dieser Projekte erneut laut und zweifelnd gestellt werden.
Vielen Dank für diese Information, Klaus Remme. Und zu diesem Thema auch bereits ein Kommentar hier im Deutschlandfunk um 19.05 Uhr. Wissenschaft ist ein stets dynamischer Prozess. Erkenntnisfortschritte gibt es nur, wenn man bereit ist, Irrtümer im Lichte neuer Forschungen zu korrigieren. Das gilt auch für Mediziner und Virologen in der Corona-Krise. Zu Beginn des Jahres war das Virus noch neu und unbekannt. Heute ist der Lernprozess zwar noch längst nicht abgeschlossen, doch die Wissenschaft hat es im Rekordtempo geschafft, Corona immer besser zu bekämpfen. Erkenntnisse, die auch Auswirkungen haben für die Arbeit der Politik. Aus Berlin, Volker Findhammer.
Gesundheitsminister Jens Spahn hatte bereits frühzeitig erklärt, dass man in der Corona-Krise wohl mehrfach werde sich entschuldigen und um Verzeihung bitten müssen, weil es sich für alle Beteiligten, die Wissenschaftler, die Politik und die Öffentlichkeit, um einen Lernprozess handele, bei dem manche Entscheidungen im Nachhinein nicht mehr so gerechtfertigt erscheinen wie zu dem Zeitpunkt, als sie getroffen wurden.
Und so richtig ist im März war, mit dem damaligen Wissen, mit der damaligen Dynamik auch im Infektionsgeschehen, die Maßnahmen zu treffen. So sehr wissen wir heute, Anfang September, eben wie wir gut etwa im Einzelhandel, im Regelbetrieb damit umgehen können, vor allem wenn wir Masken tragen und Abstand halten, ohne dass es eben zu Einschränkungen kommen muss.
Einen erneuten Lockdown wie im vergangenen März hält Spahn derzeit für unwahrscheinlich. Aber auch das ist für den Gesundheitsminister letztlich nur eine Momentaufnahme, die der aktuellen Entwicklung geschuldet ist. Die täglichen Infektionszahlen, die das Robert-Koch-Institut meldet, sind in den letzten Wochen zwar wieder gestiegen, heute zum Beispiel weitere 1.256 Fälle, aber die Zahlen sind weit entfernt von der exponentiellen Entwicklung, die das Land im Frühjahr noch zu überrollen drohte, und das ist ein wesentlicher Grund für die neue Einschätzung des Gesundheitsministers. Bei der Vorstellung des heute im Bundeskabinett beschlossenen Investitionsprogramms für Krankenhäuser, bei dem der Bund 3 Milliarden Euro für die Modernisierung und Digitalisierung bereitstellen will, sagte Spahn:
Wir haben heute bessere Therapiemöglichkeiten. Es gibt Erkenntnisse, wie man etwa schwerste Verläufe besser behandeln kann, wann, wer, wie beatmet werden muss. Auch dort weiß die Medizin heute mehr als noch im März. Und das ist genau das, worum es geht, heute und in den nächsten Tagen und Wochen. Jeden Tag mehr zu wissen, jeden Tag mehr zu lernen über dieses Virus und über den Umgang mit diesem Virus und dabei eben jeden Tag besser, Zug um Zug, unseren Alltag zu finden mit diesem Virus.
Es sind für Spahn vor allem die AHA-Regeln, also Abstand halten, die Hygiene beachten und die Alltagsmasken, die den Unterschied ausmachen, weshalb ja vieles wieder möglich geworden ist und auch möglich bleiben sollte, betont der Gesundheitsminister. So empfiehlt etwa auch der Berliner Virologe Christian Drosten erneut, die Quarantänezeit von 14 Tagen auf nur noch 5 Tage zu verkürzen, weil das zum Erkennen einer möglichen Infektion hinreichend sei. Das hält am Mittag im Deutschlandfunk auch der Präsident des Weltärztebundes, Ulrich Montgomery, für angemessen.
Wenn man dann am 5. Tag einen PCR-Test aus dem Rachen macht und der ist negativ, dann kann man die Quarantäne aufheben. Dann ist das Risiko, das Restrisiko einer Infektion in einem so kleinen Bereich, dass man das vertreten kann.
Aber von einem neuen Freibrief will auch Ulrich Montgomery nicht sprechen. Denn die nach wie vor unterschiedlichen Vorgaben in den einzelnen Bundesländern könnten die vorhandenen Irritationen und Widerstände in der Bevölkerung noch erhöhen. Dabei komme es gerade jetzt darauf an, die hohe Zustimmung zu den Vorsichtsmaßnahmen und Einschränkungen aufrechtzuerhalten, um einen zweiten Lockdown, soweit es geht, auszuschließen.
Informationen von Volker Findhammer. Die politische Aufarbeitung der hässlichen Szenen am Rande der Corona-Proteste am vergangenen Wochenende ist noch nicht beendet. Es gibt viele Fragen nach den Hintergründen der Wut gegenüber dem Staat und seinen Institutionen. Es wird noch eine ganze Weile dauern, diese Dinge aufzuarbeiten. Unsere demokratische Gesellschaft ist in ihrer ganzen Breite gefordert. Bereits nach dem Anschlag von Hanau wurde deshalb ein Kabinettsausschuss zur Bekämpfung von Rechtsextremismus und Rassismus gegründet. Heute die zweite Sitzung, Caroline Born.
Besonders auf Drängen von Migrantenorganisationen wurde nach dem rassistischen Anschlag in Hanau ein Kabinettausschuss gegen Rechtsextremismus und Rassismus gegründet. Für Familienministerin Franziska Giffey die größte innenpolitische Bedrohung derzeit in Deutschland.
Ich denke, es ist deutlich geworden, dass der Kampf gegen Rechtsextremismus und Rassismus, auch gegen Antisemitismus, eben eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe ist, um bei der es um nichts weniger geht als um den Erhalt unserer Demokratie.
Heute hat der Kabinettausschuss zum zweiten Mal getagt. Dabei standen vor allem die Betroffenen im Mittelpunkt. Kanzlerin Angela Merkel hat gemeinsam mit mehreren Ministerinnen und Ministern Vertreter von Migrantenverbänden angehört. Außerdem waren Akteure aus Zivilgesellschaft und Wissenschaft eingeladen. Bereits am Montag hatte die Bundeskonferenz der Migrantenorganisationen eine Antirassismus-Agenda veröffentlicht. Das Netzwerk aus 40 Vereinen formulierte mit deutlichen Worten, dass die Zeit dränge. Ferda Attermann von den Neuen Deutschen Medienmachern sprach von einer Rassismuskrise.
Wir erleben gerade die Folgen von jahrzehntelangem staatlichem Versagen. Die Politik hat die Themen Rechtsextremismus, Rassismus und Antisemitismus viel zu lange ignoriert und weggehört, wenn MigrantInnen, Jüdinnen, Musliminnen und Sinti und Roma, schwarze Menschen und andere Alarm geschlagen haben.
In der Antirassismus-Agenda fordert das Netzwerk einen radikalen Paradigmenwechsel in der Migrationspolitik. Unter anderem einen Partizipationsrat, der Gesetze miterarbeiten soll, ähnlich wie der Ethikrat. Und ein eigenes Ministerium für Einwanderung. Für Fahad Dimagani vom Verein Deutsch Plus ein längst überfälliger Schritt.
Alle wichtigen gesellschaftspolitischen Themen werden auch auf ministerieller Ebene in der Bundesregierung vertreten. Wir haben eine Bundesintegrationsbeauftragte, das ist eine Fortführung der Ausländerbeauftragten aus den 80er Jahren. Dieses Modell ist nicht problemgerecht und überkommen.
Integrationsstaatsministerin Annette Wiedmann-Mautz, die auch Mitglied im Ausschuss ist, sagte, die Forderungen der Migrantenorganisationen nach einer stärkeren institutionellen Bündelung der Asyl-, Migrations- und Integrationspolitik und der Rassismusbekämpfung sei nachvollziehbar. Der Kampf gegen Rassismus dürfe nicht auf Sicherheit und Migration verengt werden. Ministerin Giffey sagte nach der Sitzung, sie wolle die Vorschläge der Organisationen einarbeiten. Der Kabinettausschuss soll in den kommenden Wochen ein Maßnahmenpaket zur Bekämpfung von Rechtsextremismus und Rassismus vorlegen. Nötig seien unter anderem mehr Präventionsarbeit und lebenslange politische Bildung, so Giffey. Außerdem sprach sich die SPD-Politikerin für ein Demokratiefördergesetz aus. Fahad Dimagani vom Verein Deutsch Plus klingt weniger optimistisch.
Wir tragen seit Jahren immer wieder das Gleiche vor. Das ist nicht das erste Mal. Der Problemdruck ist immens und unsere Forderungen werden auch von anderen Leuten aus der Gesellschaft unterstützt.
Trotzdem glaubt er, dass die Wahrscheinlichkeit dieses Mal höher ist, dass Teile ihrer Forderungen umgesetzt werden können.
Caroline Born. Nach langen Recherchen drangen Ermittler im Herbst vergangenen Jahres ein in das kriminelle Schattenreich der Pädophilie. Im nordrhein-westfälischen Bergisch Gladbach wurde die Wohnung eines Familienvaters durchsucht. Entdeckt wurden tausende Bilder und Videos, eine riesige Datenmenge, eine bizarre Fundgrube für Polizei und Behörden. Jetzt reichten die Beweise offenbar aus für einen Schlag gegen ein Netzwerk von pädophilen Kriminellen. Heute wurden die Einzelheiten der Razzia mitgeteilt. Jochen Hilgers.
Bei ihrer bundesweiten Aktion haben die Kölner Staatsanwaltschaft und die Polizei 60 Objekte bei 48 tatverdächtigen Männern und zwei schwangeren Frauen durchsucht. Dabei seien auch Spezialeinsatzkräfte vor Ort gewesen. Anfang des Jahres war die Polizei auf einen bestimmten Messenger-Dienst gestoßen. Der Betreiber kooperierte, die Ermittlungen zur Aufklärung der Identitäten nahmen aber Monate in Anspruch, sagte der Leiter der Ermittlungsgruppe Berg, Michael Esser, im Anschluss an die Pressekonferenz.
Mit den Eckdaten, die uns zur Verfügung gestellt haben wir nur ein paar weitere Informationen zu den uns bekannten Nicknames. Dann müssen wir in kriminalistischer Kleinarbeit viele Puzzleteile wieder zusammenfügen, um dann zu Klarpersonalien zu kommen.
2000 Beweismittel wurden nach Polizeiangaben sichergestellt. Die Durchsuchungen betrafen fast alle Bundesländer. Die meisten Einsätze gab es in Bayern. Die Auswertung werde eine geraume Zeit in Anspruch nehmen. Die Polizei stellte klar, dass es um den Vorwurf des Besitzes und der Verbreitung kinderpornografischer Schriften ging. Es sei aber nicht ausgeschlossen, dass die Ermittler noch auf schwerwiegendere Taten stoßen werden.
Pädokriminalität fängt auch dann an, wenn ich mir Kinder- und Jugendpornografisches Material anschaue. Die Herstellung bedingt in der Regel immer auch einen Missbrauch, egal wo er auf der Welt passiert ist. Und unser Ansatz ist es, kein Pädokrimineller darf sich sicher fühlen.
Markus Hartmann leitet die Abteilung gegen Cybercrime bei der Staatsanwaltschaft Köln und schildert, wie die Ermittlungen jetzt weitergehen.
Die werden jetzt ausgewertet. Wir gucken in die Laptops rein, wir gucken in die Handys rein. Wir verdichten die Spuren und wir vernetzen vor allen Dingen die Spuren. Denn manchmal kann man aus unterschiedlichen Datenquellen mehr erkennen als aus einer Datenquelle alleine.
Die Polizei wolle die Täter aus der Anonymität holen, um das Leid der Kinder beenden zu können. Keiner der Täter solle ruhig schlafen können, sagt Markus Hartmann.
Eine Vielzahl von Personen bagatellisiert den gegen sie erhobenen Tatvorwurf und hält es für eine normale, akzeptierte sexuelle Präferenz. Ich glaube aber schon, dass wir einen Teil eben auch der Beschuldigten noch erreichen und vielleicht andere auch davon abhalten können, überhaupt erst zum Beschuldigten zu werden. Das ist jedenfalls der Anspruch, den unsere Arbeit haben muss.
In der Ermittlungsgruppe Berg arbeiten momentan 137 Polizeibeamte an der Aufklärung weiterer Straftaten. Aus jeder Spur ergeben sich weitere Ermittlungsansätze. Manche im Kölner Polizeipräsidium glauben, die IG Berg werde noch viele Jahre weiter arbeiten müssen.
Ein Bericht für den Deutschlandfunk von Jochen Hilgers. 9/11, die Bilder von den brennenden New Yorker Twin Towers, Szenen, die sich unauslöschlich in das Gedächtnis der meisten Menschen eingebrannt haben. In Frankreich ist auch der brutale Anschlag auf die Satirezeitung Charlie Hebdo seit 2015 ein Symbol der Bedrohung durch den islamistischen Terror. Heute begann in Paris der Prozess gegen die mutmaßlichen Komplizen und Hintermänner der Attentäter. Jürgen König aus Paris.
Vor einem Sondergericht für Terrordelikte findet der Prozess statt, unter immensen Sicherheitsvorkehrungen im neuen Justizpalast am nordwestlichen Stadtrand von Paris. Dieser erste Strafprozess zur Serie islamistischer Attentate der letzten Jahre in Frankreich gilt schon jetzt als historisch, wird zu Archiv- und Forschungszwecken in voller Länge in Bild und Ton aufgezeichnet. Ein Mammutprozess, 94 Anwälte sind beteiligt, 144 Zeugen und 14 Experten sollen gehört werden. Als Zivilkläger haben sich rund 200 Menschen dem Strafverfahren angeschlossen, darunter Überlebende der Attentate sowie Angehörige der insgesamt 17 Opfer der Anschläge. Richard Malka, seit vielen Jahren der Anwalt von Charlie Hebdo. Heute denke ich vor allem an meine Freunde von Charlie Hebdo, die nicht mehr da sind, die gestorben sind, damit wir in Freiheit leben können. Das ist ja das Motiv des Verbrechens, die Absicht der Fanatiker, uns diese Freiheit nicht zu erlauben, denn sie hassen die Freiheit.
C'est la volonté des fanatiques de ne pas permettre cette liberté parce qu'ils haïssent la liberté.
Grundsätzlich geht es bei dem Prozess darum, die Hintergründe der Anschläge auf Charlie Hebdo und einen jüdischen Supermarkt aufzudecken. Auch wurden zwei Polizisten ermordet. Auch die Frage nach möglichen Auftraggebern der Attentate wird Gegenstand der Verhandlungen sein. Heute wurde die Anklageschrift verlesen. Von den 14 Beschuldigten, 13 Männer und eine Frau, waren 11 im Gerichtssaal. 3 sind flüchtig, werden von den französischen Geheimdiensten in Syrien vermutet, sind vielleicht auch in Kämpfen gegen die Anti-IS-Koalition getötet worden. Den Verdächtigen wird logistische Unterstützung der Terroristen vorgeworfen. Sie sollen ihnen Geld besorgt, Waffen beschafft, Unterkünfte zur Verfügung gestellt haben. Ihnen drohen Haftstrafen von bis zu 20 Jahren. Patrick Klügmann, der als Anwalt Überlebende und Angehörige von Opfern der Geiselnahme im Supermarkt Hyper Kasher vertritt. Diese Angeklagten sitzen da nicht ohne Grund. Sie sind auch keine Mitläufer. Dies ist ein Terrorismusprozess. Im Terrorismus gibt es keine Mitläufer. Ohne diese Leute hätten die Attentäter ihre Anschläge nicht ausführen können. Die hier sitzen, haben sie erst ermöglicht. Charlie Hebdo erschien zum Prozessbeginn mit einer Sonderausgabe. Wir werden niemals kuschen, wir werden niemals aufgeben, schreibt Laurent Sourisseau, der Herausgeber des Blattes. Es enthält jene Mohammed-Karikaturen von Kurt Westergaard, die 2005 in der dänischen Tageszeitung Jyllandsposten erschienen waren. 2006 hatte Charlie Hebdo sie nachgedruckt und war dadurch ins Visier des islamistischen Terrors geraten. Die Reaktionen auf die jetzige Wiederveröffentlichung waren gemischt. Viele Kommentatoren lobten sie als Ausdruck der Meinungsfreiheit und der Unerschrockenheit. Andere kritisierten sie als rassistisch. Gefühle von Muslimen würden hier absichtlich verletzt. Präsident Macron nahm dazu während eines Staatsbesuchs im Libanon Stellung. Es gäbe in Frankreich das Recht auf Blasphemie, sagte er, und seine Aufgabe als Präsident sei es, dieses Recht zu verteidigen.
Ein Bericht von Jürgen König und zum Auftakt im Charlie Hebdo-Prozess um 19.05 Uhr auch ein Kommentar hier im Deutschlandfunk. Großbritannien ist in Europa das am schlimmsten von der Corona-Krise betroffene Land. Nirgendwo starben mehr Menschen an dem Virus als auf der Insel. Ein schlechtes Zeugnis also für das Krisenmanagement von Boris Johnson. Die Popularität des Premierministers ist im freien Fall. Und nun will auch noch Schottland ein neues Unabhängigkeitsreferendum auf den Weg bringen. Kein leichter Auftritt deshalb heute für Boris Johnson im Unterhaus. Aus London dazu Christoph Heinzle.
Glückwünsche von Parlamentssprecher Lindsay Hoyland, Oppositionsführer Keir Starmer zum Geburtstag, zum Auftakt des Wortgefechts. Viele freundliche Worte gab es danach nicht mehr im Unterhaus. Der Labour-Chef spricht von einem vergeudeten Sommer mit einer Krise nach der anderen und einer Kehrtwende Boris Johnsons nach der anderen in der Corona-Krise. 12 U-Turns der Regierung lassen einzig auf Inkompetenz in Serie schließen. Das bremst Großbritannien. Wann übernimmt der Premierminister Verantwortung und kriegt die Sache endlich in den Griff? Johnson übernimmt Verantwortung und entgegnet, seine Regierung habe die Lage im Griff. Das Infektionsgeschehen, die Nachverfolgung Infizierter, die Schutzmaßnahmen in der Öffentlichkeit und in Schulen, die Arbeitslosigkeit und Wirtschaftslage. Trotz der Negativität und trotz des Dauerfeuers der Heckenschützen der Opposition sehen wir ein Land, das zurück zur Schule und zur Arbeit geht. Wir bringen dieses Land voran, trotz der extremen Schwierigkeiten. Doch aus dem strahlenden Wahlsieger vom Dezember ist inzwischen Mr. U-Turn geworden. Kursänderungen etwa bei der Maskenpflicht, der Corona-App, beim Schutz der Schüler haben seinem Image als Macher geschadet. Zuletzt das Desaster um Examensnoten. Ein Algorithmus errechnete zunächst die Noten, weil Corona-bedingt Abschlussprüfungen für die Schüler abgesagt wurden. Ein Reinfall mit massenhaften Beschwerden. Schließlich eine Kehrtwende und neue Noten durch die Lehrer.
Sie either knew of the problem with the algorithm and did nothing, or he didn't know.
Starmer sieht nur zwei Möglichkeiten. Johnson wusste von den Problemen mit dem Algorithmus und tat nichts. Oder er wusste nichts von Problemen, hätte aber davon wissen müssen. Johnson will das nicht hören und nicht beantworten.
We did institute a change. We did act.
Wir haben eine Änderung vorgenommen. Wir haben gehandelt. Die Schüler dieses Landes haben jetzt ihre Noten. Will der ehrenwerte Gentleman denn den Schülern nicht mit mir zusammen für ihre harte Arbeit gratulieren? Ist er nicht meiner Meinung, dass sie diese Noten verdienen? Der ehrenwerte Gentleman ist sein Widersacher von der Labour Party. Parlamentarisches Protokoll, kein Freundschaftsbeweis. Im Gegenteil, Johnson hält Keir Starmer vor, er unterstütze bis heute den Verbleib Großbritanniens in der EU. Und Johnson unterstellt Starmer Unterstützung der IRA in Nordirland und er wolle, dass Großbritannien die NATO verlässt. Unruhe im Saal angesichts der Angriffe. Starmer lässt sich nur kurz beirren. Es sei doch jedes Mal dasselbe mit dieser Regierung und diesem Premier.
It's the same every time. Pretend the problem doesn't exist. Brush away scrutiny. Make the wrong decision, then blame somebody else.
Erst das Problem leugnen, Überprüfung ablehnen, dann die falsche Entscheidung treffen und jemand anderem die Schuld geben. Das muss sich ändern.
This has got to change.
Johnson kann es weglächeln. Er hat üppige 80 Stimmen Mehrheit im Parlament. Seine parteiinternen Kritiker haben nicht gewagt, ihren Premier offen anzugehen. Heute nicht.
Aus London unser Korrespondent Christoph Heinzle. Nicht nur in Belarus, in den meisten Staaten Ost- und Mitteleuropas gibt es eine lebendige Zivilgesellschaft. Vor allem die junge Generation ist nicht mehr bereit, die Machenschaften korrupter Parteien und Politiker klaglos zu akzeptieren. Aktuell gehen in Bulgarien viele Menschen auf die Straße. Sie fordern den Rücktritt von Ministerpräsident Borisov. Clemens Fehrenkotte berichtet.
Ihr schützt Verbrecher. Vor dem Parlamentsgebäude in Sofia skandieren zahlreiche Demonstranten immer wieder auch Mafia, Mafia. Eier, Äpfel, Tomaten, aber auch Wasserflaschen und Steine werden auf die Polizeieinheiten geworfen, die das Gebäude abgeriegelt haben. Es kommt zu Zusammenstößen zwischen Demonstranten und Polizei. Die Beamten setzen Pfefferspray ein. Schützt eure Augen, ruft diese Frau. Sie fangen an. Meine Augen. Am frühen Nachmittag melden die Behörden, dass 20 Polizisten verletzt worden seien. 16 Menschen, Demonstranten wie Polizisten, seien ins Krankenhaus eingeliefert worden. Arman Babikian, einer der Organisatoren der Proteste. Bei dieser Anzahl von Menschen kann ich nicht mehr garantieren, was passieren wird. Die Wahrheit ist, dass wir es 55 Tage hintereinander versucht haben und ich denke, wir haben es geschafft, friedliche Proteste abzuhalten. Der heutige Tag ist ein Ergebnis des Wunsches der Mafia, um jeden Preis an der Macht zu bleiben. Wer damit gemeint ist, das ist spätestens seit Beginn der Massenproteste Anfang Juli gegen Ministerpräsident Bojko Borissow und Generalstaatsanwalt Ivan Geschew landesweit bekannt. Jeden Tag, auch während der heißen Augustwochen, protestierten viele Demonstranten gegen den seit mehr als 10 Jahren amtierenden Regierungschef, dem sie Korruption und Justizmissbrauch vorwerfen. Auf ihrer Seite steht auch Staatspräsident Rumen Radev, der heute Vormittag im Parlament, das nach der Sommerpause erstmals wieder zusammentrat, vor den Abgeordneten erklärte: Die Bulgaren haben ihren Willen und ihre Forderungen nach einem sofortigen Rücktritt der Regierung und des Generalstaatsanwalts, fairen Wahlen und neuem Vertrauen klar zum Ausdruck gebracht. Diese Rücktritte sind unvermeidlich, weil die Menschen aus der Hypnose der Propaganda herausgekommen sind, die Angst überwunden haben und auf ihrem Recht bestehen, in einem normalen Staat zu leben. Ein Wunsch, der mit der gegenwärtigen Regierung unvereinbar ist. Vor Beginn der Ansprache des Staatspräsidenten im Parlament hatten die Abgeordneten der Regierungsfraktion der Partei von Ministerpräsident Borissow, GERB, aus Protest den Plenarsaal verlassen. Der Regierungschef blieb dem Parlament fern, da turnusgemäß am Mittwoch die Kabinettssitzungen stattfinden und er wegen der Rede seines innenpolitischen Widersachers, Präsident Radev, offenkundig keine Ausnahme machen wollte.
Ein Bericht von Clemens Fehrenkotte. Und zum Schluss dieser Sendung gehen wir noch einmal nach Berlin. Dort ist die parlamentarische Sommerpause inzwischen zu Ende. Die Abgeordneten sind zurück in der Hauptstadt. Das Wiedersehen startet wie jedes Jahr mit den Arbeitsklausuren der einzelnen Fraktionen. Es gilt, die Themen und Schwerpunkte für die kommenden Wochen zu beraten. Beginnen wir, Theo Gers, mit der Union. Da gibt es heute einen Überraschungsgast. Tesla-Chef Elon Musk gab sich die Ehre bei den Christdemokraten.
Ja, Sie haben recht, Herr Heinlein. Elon Musk elektrisiert Berlin schon den ganzen Tag. Kommt er? Wann kommt er? Wohin kommt er? Kurz vor 3 kam er dann auch zur Vorstandsklausur der CDU-CSU-Fraktion. Er sprach ungefähr eine Stunde mit Wirtschaftsminister Altmaier über die Entwicklung von Großprojekten in Deutschland. Details wurden nicht genannt, aber wenn man den Plural nimmt, Großprojekte, dann wird es wohl nicht nur um das Tesla-Werk in Grünheide östlich von Berlin gegangen sein. Für die Bundesregierung ist es da wichtig, das Thema Batteriezellfertigung, denn die soll ja neben der reinen Automontage auch in Grünheide aufgezogen werden. Dann gab es ein Gespräch zwischen Elon Musk und Gesundheitsminister Spahn und Gesundheits- und Forschungsministerin Karliczek, mutmaßlich zum Thema Impfstoffproduktion. Wir wissen, Tesla Musk hat ja vor etwa 3 Jahren in Prüm in der Eifel das Unternehmen Grohmann Automation aufgekauft. Dieses Unternehmen stellt vollautomatische Maschinen her, mit denen man Batteriezellen fertigen kann, aber eben auch Maschinen zur Produktion von Impfstoffen. Und ein solches Gerät von Tesla Grohmann war dann eben heute auch auf der Fraktionsklausur zu sehen. Also es geht eben um Zusammenarbeit im Antivirenkampf.
Abseits des prominenten Besuches aus den USA, Herr Gers, ging es bei dieser Klausur der Union vor allem um Inhalte oder auch um die noch zu klärenden Personalfragen der Partei?
Personalfragen erstmal weniger. Die Union will mit Sachthemen Tore machen, um es mal so auszudrücken. So hat es zumindest Ralf Brinkhaus, der Fraktionschef, heute Vormittag gesagt. Profil zurückgewinnen. Da ist einmal das Thema Haushalt, Herr Heinlein. Die Union trägt zwar die Rekordschulden, die man aktuell macht, mit, aber 2022 will man die Schuldenbremse wieder einhalten. Was nicht heißt, dass das dann schon wieder die schwarze Null sein muss, aber da will man wieder hin. Angela Merkel hat auch nochmal versichert, Schulden auf EU-Ebene, die man jetzt ja macht, das sei ein einmaliger Vorgang. Vorgang. Auch da in Klammern der Vermerk, Länder wie Frankreich und Italien sehen das bekanntlich anders. Ja, und dann will man mehr Geld für Zukunftsbereiche ausgeben in der Union. Das heißt also eine Zukunftsquote im Bundeshaushalt einführen, also eine feste Quote, wie viel Geld in Zukunftsbereiche fließen soll. Man will auch 5000 weitere Medizinstudienplätze zusammen mit den Ländern schaffen. Das sind so die Themen gewesen. Und ein letztes Thema noch, die Beziehungen zu den USA. Im Moment wegen Donald Trump eher zerrüttet, aber dennoch, die Union bekennt sich klar zum Partner USA.
Neben der Union haben in dieser Woche ja auch die Opposition, also FDP und Grüne unter anderem, getagt. Was waren hier die wichtigsten Ergebnisse der Klausuren?
Die kennen wir erst morgen, Herr Heinlein, das muss ich ehrlicherweise zugeben. Die Klausuren dauern bis morgen. Bei der FDP ist man eher unzufrieden mit dem Krisenmanagement der Regierung. Bei den Grünen hält sich das so ein bisschen die Waage. Da sagt man, die Dinge zusammendenken, Gesundheit, Wirtschaft, sozialer Zusammenhalt. Aber was genau, das erfahren wir morgen, wenn die Abschlusspressekonferenzen in Berlin stattfinden.
Für den Moment vielen Dank, Theo Gers aus Berlin. Und damit sind wir auch am Ende dieser Sendung. Für Ihr Interesse dankt Stefan Heinlein. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen, wenn möglich sonnigen Abend.